Was hast du gesagt?
Na, Tag Team, ich hab anstatt Tag Team Comedy, hab ich Tag Team Takeover gesagt.
Oh, warte, aber du, das war zweimal, ne?
Ja, ich hab's nicht. Ich hab mich einmal korrigiert, extra nochmal nach der Aufnahme was aufgenommen, um es dann nochmal falsch zu machen.
Aber Tag Team Takeover ist auch schon geil. Das ist.
Es gibt Top Tier Takeover, das ist so eine Rap Battle Liga, da wo so Karate Andi herkommen und auch Kapital.
Karate Andi.
Ja, ja. Also die ganzen Hochkaräter der Battle Rap Szene. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Tag Team Comedy. Anton, wie war deine Woche, Alter? Wir haben uns gar nicht gesehen.
Nee. Ja, war busy. War viel los. Ich hatte Geburtstag und den habe ich zweimal gefeiert, deshalb war viel los.
Ja, ich war einmal dabei, das war auf jeden Fall eine gute Sause.
Ja, war cool. Ich habe ein bisschen mehr noch in diesen Voice-Apps gemacht. Und was mich mega interessieren würde, was wäre ein Audio-Skill, der cool wäre für unseren Podcast? Das wäre quasi dann mein nächstes, so Project. Einfach so just for fun mal probieren.
Oh, okay.
Es muss ein Audio-Inhalt sein, kann auf unser Podcast sein, und irgendwo muss da Interaktion drin sein. Einfach nur als Task so zum Programmieren.
Also der könnte zum Beispiel so programmiert werden, dass er sagt, spiel die längste Folge von Tag Team Comedy oder spiel die kürzeste Folge von Tag Team Comedy.
Ja, genau, könnte sowas sein.
Ich weiß nicht, wie fortgeschritten die Technik ist. Könnte man dem jetzt sagen, so spiel die Tag Team Comedy Folge, wo sie über das und das reden?
Ja, kannst du machen, je nachdem, ja. Du kannst das nicht so machen, dass er das selber erkennt jetzt aus der Audiodatei, glaube ich nicht, oder wahrscheinlich schon, aber ich kann das auf jeden Fall noch nicht.
Du musst den mit Informationen speisen, die er
dann was man machen könnte, wenn du jetzt quasi die Folgen von vorher, die wir aufgenommen haben, nimmst, die aufsplittest nach Themen und jedes Thema sozusagen dann Überschrift übersetzt, was in irgendeiner Tabelle oder irgendwo rauslesbar ist.
Ansonsten wäre das eine super Sache, die unsere geneigten Zuschauer hier uns mal per Instagram schreiben könnten.
Ja, auf Tag Team, wir müssen mal irgendwie einen Post
was
machen.
Was würdet ihr euch wünschen? Das ist jetzt die neunte Folge, die wir aufnehmen.
Wo wir sagen, wir müssen mal einen Post für Instagram.
Jetzt sind wir nicht auf die Reihe bekommen. Naja.
Aber was sollte man denn auch posten dann auf Instagram? Also was sollte jetzt so ein Account wie der von unserem Podcast, was sollte der posten? Weil wir sind ja eigentlich eher so Fokus auf Audio.
Ja,
das ist ja das
Ding. Der Kollege Alex Stolt, mehrfach zitiert hier in diesem Podcast, hat mir auch so an deinem Geburtstag so einen kleinen Einlauf gegeben. Meinte so, ey, wenn ihr das schon macht irgendwie so, dann macht doch auch mal Werbung. Und wenn ihr nur irgendwie eine Story postet, neue Folge ist online, macht das mal. Habe ich mir auf jeden Fall zu Herzen genommen, wird was kommen.
Werbung jetzt.
Werbung.
Ja, einfach sagen, hey, für nächste Folge, ja.
Für unser hauseigenes Produkt.
Ja, das müssen wir machen. Ich glaube, wir müssen mehr hinter unserem Podcast stehen.
Ja,
ne? So emanzipierter irgendwie auch sagen, hey, ich bin zwar Anton Knaus Comedy auf Instagram, aber ich mache auch diesen Podcast, auf den ich wahnsinnig stolz bin.
Yes, Power.
Was macht ihr da? Wir reden über Wrestling. Ja, aber weißt du, was das Ding ist? Ich glaube, wenn man so ein Wrestling-Fan ist, so ein bisschen, siehst du, dass ich schon sag, so ein bisschen, dass ich gar nicht da voll zu stehe, dass ich richtig auf Wrestling abfahre eigentlich.
Ja.
Dass man so eine komische Scham entwickelt, darüber zu reden. Wie ein Typ, der, keine Ahnung, Mitte 40 ist, nicht sagen wird, ey, ich bin voll der One-Piece-Fan.
Würdest du sagen, es ist eine Scham? Es ist ja eher, es ist ja ein Hobby, was uns beide irgendwie zusammengebracht hat. Und ich sehe diesen Podcast halt auch als Medium, wo wir uns einfach ein bisschen ausprobieren.
Scham ist vielleicht nicht das richtige Wort. Nein, ich meine jetzt auch nicht den Podcast, nicht unseren Podcast, weil ich bin stolz auf unseren Podcast. Ich finde, wir machen einen guten Job und wir werden immer besser. Ich meine eher, wenn du jetzt in einem Kreis von Leuten bist, die du nicht zwingend kennst und da läuft diese normale Vorstellungsrunde ab und was machst du so?
Ja.
Und oder was sind deine Hobbys so? Ne, dann ist die Frage, ich weiß nicht, ob ich dann sagen würde, ja, ich bin voll der Wrestling-Fan. Du auch?
Nee, kommt selten vor. Na, aber ich würde auch nicht sagen, dass wir einen Wrestling-Podcast machen, sondern so in der Begriffsfindung für diesen Podcast, in der Namensfindung, fanden wir Tag Team einfach gut, weil wir als Tag Team agieren und Bälle hin und her schießen.
Auf jeden Fall, aber ich muss, also klar, wir machen keinen reinen Wrestling-Podcast, weil wir sind Stand-Up-Comedians und wir machen so, Comedy ist ein harter Punkt. Oder der wichtigste Punkt, aber ich muss sagen, ich werde immer mehr zu einem Wrestling-Fan.
Okay, krass, bei mir appt
das
gerade richtig.
Ja, das hast du letztes Mal auch schon, ich finde das krass, dass das so runtergeht, weil gerade jetzt, ich habe neulich mir das AEW Dynamite vom
AEW?
Genau, AEW. Genau, was habe ich gesagt?
Weiß ich nicht mehr.
AEW? AEW, genau. Oh Mann, ja, W natürlich. Geil. AEV. Nein, wie? Der Wrestling-Podcast. Genau, und ja. Nein, Mann. Aber ich habe mir das angeguckt von 22.07. und ich dachte, wow, das ist mega geil. Weil ich habe am gleichen Tag habe ich mir auch, Entschuldigung, einen Tag darauf habe ich mir auch Dingsens reingezogen, UFC. Und beides verglichen einfach so vom...
Fight Island?
Ja, genau, Fight Island. Hier Darren Till gegen hier Walker heißt er mit Nachnamen. Wie heißt er mit Nachnamen?
Keine Ahnung.
Robert Whittaker. War ein mega der interessante Kampf, aber der war heute Nacht übrigens. Und aber
ja, ohne Witz, wenn ihr das hier hört am Montag, also so tagesaktuell wie heute waren wir glaube ich nie. Also
never, weil wir hatten beide keine Zeit am üblichen Aufnahmetag.
Es ist der absolute Wahnsinn. Meine Woche war so full.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, also wie deine Woche war, aber irgendwie wir haben ja die Folge unmittelbar vor deinem Geburtstag aufgezeichnet, also vor der Party. Ich bin nochmal nach Hause gefahren, habe ich nochmal 2-3 Stunden hingelegt irgendwie, war dann mit Alex und Jurik unterwegs irgendwie bei den Open Mics und bin dann wieder zu deiner Party gekommen und das war halt original das letzte Mal, dass ich halt länger als eine Stunde in irgendeinem Sitz saß und mich entspannt habe, weil am Montag habe ich in der Gastro gearbeitet, habe dann gedreht für Soko Hamburg als Komparse. Dienstag wieder das
Mann, mögen die ihre Joints irgendwie inside out, oder?
die mögen auf jeden Fall jemanden richtig lange unnötig am Set zu behalten.
Also.
Oh, nicht, ey, ja, das erzähle ich gleich nochmal. Mittwoch, Mitteldienst gehabt in der Gastro, Donnerstag auch richtig hart geschuftet. Freitag hatte mein anderer Kollege Anton Geburtstag. Da war ich auf einer Party, kam auch erst um 5 nach Hause. Samstag musste ich den Laden wieder aufschließen, dann auch wieder gedreht. Gestern das gleiche. Also ich hab die letzten 5 Tage habe ich vielleicht so 10 Stunden gepennt. Und ich merke es an meiner Laune so und ich merke es an meiner Konzentration. Und es war einfach ein richtiger Genuss, heute mal irgendwie 8 Stunden zu schlafen, dann irgendwie in mein Lieblingscafé zu gehen, irgendwie da zu frühstücken, irgendwie das Trinkgeld ein bisschen auf den Kopf zu hauen.
Klick, klick. 20 Cent, aber gib nicht alles auf einmal aus.
Nee, ich tippe immer ziemlich gut, weil nichts fuckt mich mehr ab, wenn ich irgendwie in der Gastro arbeite. Und keine Ahnung, du hast manchmal so, guck mal, ich arbeite in Winterhude, ne, in der Pizzeria, du warst ja auch schon mal da. Und ich habe das Gefühl, je reicher die Leute in dem Stadtteil sind, desto eher verschwindet das Verständnis dafür, wie viel man einem Kellner Trinkgeld geben sollte. Weil ich habe manchmal Situationen, da bewirtschafte ich halt irgendwie einen Tisch den ganzen Abend lang, also 3-4 Stunden, und hier nochmal irgendwie was empfehlen, da nochmal was ausgeben, guten Schnack haben, Leute nicht, also keine Ahnung, ich teste dann auch Material an den Gästen, ob die Bock drauf haben oder nicht. Aber ich versuche halt einen Abend so zu präsentieren, wie ich ihn mir am liebsten vorstellen würde. Nicht aufdringlich, aber präsent, immer am Gast sein. Und dann haben die halt eine Rechnung von, weiß nicht, 197 Euro und tippen dann halt 200, ne? So, das ist halt einfach unfair.
Also aber bist du so der Meinung, quasi 10%-Regel Standard?
Ja, er muss.
Naja, also, ja.
Muss. Also ich komme halt auch aus einer Gastrofamilie. Also meine Mutter arbeitet im Blockhaus seit 30 Jahren. Und ich habe das so gelernt und ich finde das auch vollkommen in Ordnung.
Aber 10% ist auch ein guter Richtwert, ist eigentlich okay. Ja,
aber keine Ahnung, also guck mal, ich lebe vom Trinkgeld und gerade arbeite ich halt so super, super viel, weil ich mir was...
ich lebe vom Trinkgeld, das könnte auch ein Stripper gesagt haben.
Ja, ey, ist was dran, Alter. Und ich versuche mir halt gerade was zurückzulegen, damit wir unsere Pläne, die wir halt uns halt irgendwie vorgenommen haben, jetzt nochmal irgendwie ein bisschen konkretisiert werden, damit in den nächsten Monaten da auch mal was passiert. Weil so gern ich Gastro mag, weiß ich, ich kann da immer zurückgehen, wenn das Comedy nicht klappen sollte, Gott weiß warum. Aber jetzt mal irgendwie Sachen ein bisschen finalisieren, ein bisschen gerade schleifen und versuchen, eigene Projekte auf die Straße zu bringen.
Auf jeden Fall. Aber
wir sind alle Broke-Ass-Hustler auf jeden Fall in dieser
Szene. Ja, weil vor allem, ich glaube, man muss sich irgendwann damit abfinden, dass Comedy sofort Geld abwirft.
Ja,
so ein,
Quatsch,
ein wichtiger,
bei wem denn?
Ja, also ein wichtiger Shit, ich glaube, ist der Punkt, wenn du aufhörst, dich so stark auf das Ziel zu fokussieren, dass du den Prozess vergisst. Ne, dass du eigentlich mehr so auch die Reise gewinnst. Ich weiß, das ist mega der abgedroschene Spruch, so quasi, der Weg ist das Ziel und so ein Bullshit. Aber das ist kein Bullshit. Das ist echt, irgendwann muss man da hinkommen, dass man wirklich eine Sache macht, wo man nicht versucht, quasi sich die ganze Zeit den Endpunkt vor Augen zu führen, sondern dass man das in ganz kleine, tagesaktuelle Ziele runterbricht und wirklich voll quasi im Jetzt in seiner Aufgabe drinsteckt.
Aber könntest du so einen Endpunkt definieren? Weil mir fällt das wahnsinnig schwer.
Ich weiß, und das ist halt das Ding. Das Problem ist, ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, einen Endpunkt zu definieren für eine Reise, wo man den Weg gar nicht kennt.
Ja, Schwachsinn.
Also, das ist halt das Ding. Man kann sich so Meilensteine setzen und, ja, wie, und woran du die ausmachst, ist auch für dich. Guck mal, aber ich glaube, diese Meilensteine kommen eher auf dich zu. Also du bewegst dich quasi so auf deiner Kette der Handlungen, die du durchziehst, so. Und du kannst sagen, okay, ein Meilenstein ist für mich zum Beispiel der erste Auftritt vor 200 Leuten, der erste Auftritt vor 1000 Leuten.
Genau.
Ne? Aber ne, oder, das ist aber auch so die Sache. Ne? Macht das Sinn, das so zu machen? Weil im Endeffekt, du steuerst das ja nicht wirklich. Das Einzige, was du steuern kannst oder auf was du dich fokussieren kannst, bist halt du selber.
Ich glaube, dir hilft das insofern, dass du, wenn du sagst, irgendwie, keine Ahnung, mein Ziel ist jetzt mal vor 200 Leuten aufzutreten, dass du dir halt genau die Frage stellen kannst, okay, was brauche ich denn, um vor 200 Leuten aufzutreten?
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, genau.
7 Minuten, die knallen irgendwie,
genau.
Ein bisschen Publikum interagieren, Erfahrung sammeln. So.
Ja, wobei 7 Minuten vor 1000 Leuten, das wird schwer.
Das sind schon mehr 1000 Leute.
Nein, nein. Nein, aber genau, das ist halt das Ding. Es bringt halt nichts, diese Zahlen in den Raum zu werfen, wenn man sich eigentlich wirklich auf sich fokussieren muss, um besser zu werden.
Ja, ich glaube, es ist einfach so ein Abgleich. Wo stehe ich gerade, wo will ich hin und wie komme ich dahin? Was sind Hindernisse, die ich überwinden muss? Und keine Ahnung, also was ich jetzt gelernt habe, ich bin ja, weiß Gott, jetzt noch nicht häufig aufgetreten, aber es ist also für mich, je länger ich mich mit Stand-Up-Comedy auseinandersetze, desto eher komme ich zu dem Schluss, dass es nie irgendwie was Festes ist. Also es ist die ganze Zeit in Bewegung, meist so gute Auftritte, schlechte Auftritte. Also der Status, also es ist ja nicht so, dass du dir die ganze Zeit irgendwie was aufbaust und du wirst immer besser. Also langfristig gesehen natürlich, aber du hast auch immer wieder Setbacks, dass du halt irgendwie was Neues über dich erfährst, was dich in deinem Prozess als Künstler halt weiter voranbringt, aber in dem Moment halt hemmt.
Ja, wobei ich glaube, ein guter Richtwert, den man sich geben kann, wenn du wirklich irgendwie wissen willst, wie weit du bist, einfach von deinem Können, von deinem Level, für dich selber, einfach für einen selber, ohne das jetzt mit jemand anderem zu vergleichen, einfach um sagen zu können, ob man selber Fortschritte macht oder nicht.
Mhm.
Für mich persönlich ist immer ein guter Indikator die Quantität an Output, die ich habe. Ne? Also wenn du sagst, also natürlich auch die Qualität, du setzt so einen festen Norm, okay, ich möchte so, also die Gags müssen funktionieren.
Ja.
Und dann guckst du einfach, okay, wie viele Minuten produziere ich wirklich pro Monat? Wenn, ne, wie viel haue ich reell neuen Shit raus?
Ja.
Wie lange brauche ich, um ein Thema zu bearbeiten? Ich habe ja zum Beispiel, beschäftige ich mich mit einem Thema und ich merke, es ist schwierig, aber es ist wirklich extrem lustig.
Ja, aber wie ist deine Herangehensweise, wenn du auf die Bühne gehst? Schreibst du dir vorher das so ganz klinisch runter irgendwie, da und da will ich hinkommen?
Bevor ich auf die Bühne für einen Auftritt jetzt?
Ja, oder schreibst du dir so Notizen auf irgendwie oder so Spiegelstriche irgendwie, so dass das Thema, was ich umreißen will, und dann schmeißt du halt einfach, dein Spruch schmeißt halt einfach so lange irgendwie Sachen an die
Wand, bis was kleben bleibt.
Was kleben.
Ja, ist so eine Mischung aus allem.
Ja.
Zum Beispiel, Humor ist für mich ja auch irgendwie eine Art, mit etwas umzugehen. Das also gar nicht als primär einfach, um Witze zu schreiben, sondern generell, damit ich etwas witzig finde, kann das kann verschiedene Ursachen haben. Aber eine ist auf jeden Fall, dass es ein Thema gibt, wo du sagst, hey, irgendwie beunruhigt mich das. Und innerlich versuchst du das quasi, ja nicht schön zu reden, aber irgendwie auf eine humoristische Art und Weise zu sehen. Und manchmal poppen halt so Fragestellungen auf, wo du dir selber anfängst, darüber Gedanken zu machen. So ein ganz, ganz...
Aber das ist interessant, weil passiert das bei dir auf der Bühne? Oder ist es eher so, du hast irgendwie, keine Ahnung, das Thema, weiß nicht, ganz hart jetzt irgendwie so Abtreibung oder so.
Ja.
Und dann versuchst du halt irgendwie so komplett zu schauen, was umfasst dieses Thema.
Also ja,
was ist lustig irgendwie, also dass du dieses Thema halt irgendwie auf die erdenklich lustigste Weise irgendwie 20.000 Mal durchspielst und dann gehst du auf die Bühne und guckst halt, was davon funktioniert.
Also auf eine Bühne, wo ich hingehe, was jetzt kein Open Mic ist, dann gehe ich auf jeden Fall mit fertigem Material raus.
Ja, klar.
Also auf die Bühne. Ich habe wohl eventuell so ein paar bisschen Platz, wo ich ein bisschen rumspiele, aber wenn ich auf Open Mics gehe und echt denke, ich habe jetzt, das ist für mich auch eine Abwechslung, um nicht immer das Gleiche zu spielen. Dass du guckst, okay, ich habe jetzt ein Thema und ich will gucken, was da geht. Jetzt ein Beispiel. Nimm das Thema, ich habe ein Bit jetzt zu dem Attentat von Halle und so gehabt.
Okay.
Und das habe ich in eine gewisse Richtung geführt. Und das habe ich jetzt erstmal nicht behandelt, weil das war in Halle. Also Halle ist ja schon eine Weile vergangen, das ist nicht mehr so aktuell. Und jetzt taucht jetzt der Typ wieder auf, der das Attentat gemacht hat. Und parallel gibt es noch andere Geschichten, die du so in den Medien mitbekommst und die auf einmal irgendwas triggern in meinem Kopf. Jetzt ein Beispiel, ich beschäftige mich dann quasi mit Rassismus, indem du dir das anschaust und die Gedanken darüber machst. Und eine Frage, die sich bei mir gestellt hat, okay, was ist der Grund, warum du auf der einen, warum bei einem Fall sozusagen immer das Opfer wichtiger ist und beim anderen Fall der Täter wichtiger ist. Nimm zum Beispiel jetzt hier George Floyd, ne, der quasi mit dem Knie niedergedrückt wurde, bis er erstickt ist. So.
Ja.
Dann denkst du dir, okay, alle, jeder kennt George Floyd. Mhm. Aber ich kann dir nicht sagen, wie der Polizist heißt, der das gemacht hat. Ich weiß es nicht.
Ah, okay.
Weißt du, ich weiß, okay, da ist das Opfer definitiv wichtiger als der Täter in dem Fall. Also einfach so von meiner Aufnahme halt, ne? So in meiner Wahrnehmung.
Mhm.
Und ich sehe im Endeffekt den Täter nur als Symbol für das System.
Ja.
Und jetzt aber nimm zum Beispiel das Attentat in Halle, das Attentat, er hat halt die Synagoge angegriffen, aber er hat zwei Menschen erschossen, so, ne? Genau, ich weiß, dass der Typ irgendwie Stefan mit Vornamen heißt. Ich habe ihn öfter auch durch die Verhandlungen und durch den ganzen Kram, aber ich habe keine Ahnung, wie die Opfer...
Wird der Fall gerade behandelt?
Ja, er wird behandelt, der Typ ist ja vor Gericht. Ja, ja, das irgendwie so bei Bild ist das so aufgetaucht. Aber der wird gerade, nicht nur bei Bild, also alle möglichen Sender, ne? Und dann taucht quasi das auf, hey, der Typ hat das und das gemacht, benimmt sich so und so vor Gericht, komplett respektlos, aber er steht halt im Fokus der Aufmerksamkeit. Und ich habe keine Ahnung, wie die Opfer heißen. Weißt du, wie die, hast du, ich weiß, das ist eine Frau und ein...
Weiß ich auch nicht,
Typ.
Aber ich finde, da ändert sich gerade was, weil die ganzen Opfer, die jetzt nicht nur im Anschlag von Halle, sondern auch in den ganzen Anschlägen der letzten gesammelten Jahre, da wird halt wirklich darauf aufmerksam gemacht, wie die hießen, Remember the Names, ist ja auch ein Hashtag gewesen, der durch die Medienlandschaft ging und auch nach wie vor geht. Ich glaube, in den USA ist es nochmal eine Nummer größer, irgendwie mit George Floyd oder Say Their Names, dass dort halt wirklich auf die Opfer hingewiesen wird und halt nicht nur unmittelbar nach der Tat, sondern halt auch jetzt noch.
Ja, genau, aber was ist das, also hier bei uns zum Beispiel habe ich nicht das Gefühl, dass du die Opfer, also ich kann ja auch nur das sagen in der Bubble, in der ich gerade drin stecke, ne? Ich muss ja auch mit Leuten reden, um irgendwie ein Feedback zu kommen, ob die das auch so sehen. Also, und das ist halt die Sache, wovon hängt das ab, wieso dreht man das um, wieso gibt man ja zum Beispiel dem Typen von Halle eigentlich überhaupt die Aufmerksamkeit? Ja, was ist das überhaupt für ein krankes Ding? Weißt du, der Typ, der auch der Breivik, der irgendwie in Schweden oder so, dass ich seinen scheiß Namen, der Typ, der Schüler einfach niedergeschossen hat, ja. So, mit so einem rechtsradikalen Hintergrund auch. Dass die Typen, oder hier, wie hieß die, hier, Schäpli oder wie, nee.
Sagst du dann Schäpli?
Nee, nicht Schäpli. Wie hieß diese, siehst du, die Bitch habe ich vergessen vom Namen her. Wie heißt die? Die Nein, Mann, hier die rechte Alte, die da irgendwie auch so diese Teil einer Gruppe war.
Ach, du meinst die
NSU-Affäre, genau.
Chepe,
Alter. Chepe. Ja, genau, ja. Hey, Hashtag MeToo. Das ist das.
Nee, das ist einfach Fakt.
Ja, ja, das ist das Ding, ne? Das ist das Ding. So, auf jeden Fall, die ist auch quasi mega ins Zentrum der Aufmerksamkeit getreten. Und ich weiß nicht.
Ja, weil die einfach 10 Jahre durchs Land gefahren sind und Leute erschossen
haben. Ja, aber weißt du, wen die erschossen haben?
Scheiße, natürlich jetzt nicht, ne?
Das ist das Ding.
Aber auf die, also die Namen siehst du überall.
Die Opfer?
Aber ich kann jetzt keinen nennen.
Aber das ist das, also ich habe die Namen nicht überall, also mir sind die nicht irgendwie vor irgendeinem Algorithmus irgendwie vorgezeigt worden oder im Fernsehen. Ich habe die nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Siehst du mal höchstens, ja, Dönerverkäufer oder so ein Scheiß.
Ja, ja.
Und dann war es das auch. Ne? Oder hier die Opfer in der Shisha-Bar, das Attentat, was war.
Wo war das nochmal?
Ich glaube Düsseldorf oder so kann das sein, oder das ist ja wahrscheinlich so. Quatsch, ne? Aber da gab's auch, ich habe auch nicht gesehen, wer ist das überhaupt? Und das ist so die Frage, ab wann ist das Problem wichtig genug,
ja,
dass du quasi mehr auf den Täter schaust als auf die Opfer, oder unwichtig genug? Ist es quasi die Wichtigkeit des Themas? Und das ist so quasi die Frage, die sich mir stellt, und dann gucke ich,
wo ist das lustig?
Nein, aber die lustigen Sachen, die kommen dann quasi aus einem Parallelbild halt so, ne? Was man irgendwo zeichnet. Das ist halt die Lächerlichkeit davon, die das dann irgendwie.
Ja, und die Tragik
einfach.
Ja. Die Tragik hinter den Sachen, also wie geht man mit so viel Trauer und so viel Schmerz
um? Genau, wobei das Ziel ist es, genau solche Sachen dann halt ins Lächerliche zu ziehen.
Apropos ins Lächerliche ziehen. Hast du das letzte Trump-Interview mitbekommen?
Welches?
Von Donald Trump.
Ich weiß jetzt nicht, welches das jetzt war, keine Ahnung. Heute?
Nee, ich glaube, es war noch dieser Woche, wo er im Weißen Haus interviewt wurde und zum wiederholten Mal darauf aufmerksam gemacht hat, wie brillant er in diesem Intelligenztest abgeschnitten hat. Und er meinte, dass die Fragen überaus schwierig waren. Unter anderem musste er sich ganze 5 Begriffe merken. Und hat dann ein Beispiel genannt. Ich glaube, das war selbst ausgedacht. Aber das ist ein einziges Fest, dieses Interview. Person, Woman, Man, Camera, TV. Und er versucht halt die ganze Zeit zu erklären, dass die Fragen wahnsinnig schwierig und komplex waren. Und der Interviewer meinte einfach ganz trocken, ja, aber ich habe den Test auch gemacht. Und eine Frage war zum Beispiel, identifizieren Sie den Elefanten auf dem Bild? Und er doubled down halt die ganze Zeit. Und es ist unfassbar gut. Und jemand hat jetzt gerade eine Montage im Internet gemacht, wo die Präsidenten so ihre berühmtesten Zitate sagen, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frag, was du für dein Land tun kannst, oder Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein. Und Trump dann, Person, Woman, Man, Camera, TV. Herrlich, richtig gut, ey. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass der, dass so aussieht, als ob der wirklich verlieren könnte, diese Wahl im November. Weil mittlerweile sagen interne, also Mitarbeiter aus seiner Kampagne, dass mittlerweile selbst Texas, also die republikanische Hochburg der Staaten, wirklich in Gefahr ist, von ihm verloren zu werden.
Ja, Mann, ich bin da jetzt gerade komplett nicht in dem politischen Ding drin.
Ach, schade.
Ja, das tut mir mega leid, Mann. Ich habe mir zwar hier AW reingezogen, aber ich war gar nicht, das Ding ist, seit Politik... Ich fokussiere mich, was Politik angeht, eigentlich nur so, was kohlemäßig in der EU gerade los ist mit den ganzen Reformen und dem ganzen Shit, so, was da los ist.
Ey, hast du mitbekommen?
Trump, Alter, das ist doch, guck mal, Entschuldigung, wenn ich wieder zurückgehe, aber hier, mit Trump, egal, ob der jetzt wiedergewählt wird oder nicht, im Endeffekt, ich bin eh der Meinung, dass sich die Politik so sehr nicht ändern wird. Das ist, alle Sachen im Grunde, die er gemacht hat, habe ich, also bis auf, nee, sogar die Mauer, nicht, habe ich schon mal auch von Demokratenseite gehört. Ich glaube, das ist ein reines Image-Ding. Einfach so das Label, was auf jemandem hängt, sowohl auf Linken als auch auf Rechten, das Ziel wird, das ist einfach das, was oft so die Meinung...
Ich weiß nicht, ob wir schon mal im Podcast drüber geredet haben oder privat, aber es gibt eine Verschwörungstheorie, die ich richtig hart feiere, dass, falls Joe Biden hat ja immer noch nicht announced, mit wem er, wer sein Running Mate wird, also wer sein Vice President wird. Und es halten sich hartnäckig Gerüchte, dass er wahrscheinlich eine schwarze Frau holen wird. Also Kamala Harris ist ein Name, der häufiger fällt.
Kamala Harris, Alter, das ist auch eine...
Dass er im ersten Jahr dann vielleicht sogar zurücktritt und sie als Vice-Präsidentin dann Präsidentin wird.
Hoffentlich nicht, Alter.
Das wäre richtig Chaos. Aber den Move würde ich feiern. Das hätte
was. Echt? House of Cards. Ja, das wäre was... Guck mal, Kamala Harris ist Staatsanwältin. Mhm. Und auch, ich glaube auch Richterin gewesen. Ich weiß nicht genau, aber was ich weiß, ist, dass sie eigentlich immer so für, seitdem sie quasi in den Vorwahlen war, hat sie immer quasi von Gefängnisreformen geredet, aber im Endeffekt gehört sie zu denen, die meisten oder die so richtig viele Leute auch einfach wegen geringem Besitz von Drogen einfach jahrelang eingebuchtet hat, so. Und was weiß ich nicht alles. Die ist schon auch, Alter, die ist, weißt du, das sind alles so einfach der Gedanke. Überleg mal einfach, damit jemand in den USA im Parlament irgendwie aufsteigt, egal von welcher Richtung. Ja. In den seltensten Fällen sind das korrekte Leute. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
das sind halt schon oft so richtig, wie soll ich sagen, man, arg fokussierte Leute, die auf ihre Karriere sehr fokussiert sind.
Ja,
und ne, denen ist so ziemlich alles recht so irgendwie, ne? Und das waren die ja auch, bevor die für irgendwelche politischen Ämter oder für höhere politische Ämter kandidiert haben. Wenn das irgendwelche, wenn die irgendwie im juristischen Wesen gearbeitet haben oder was auch immer, die haben definitiv Ellbogen ausgefahren die ganze Zeit und alles.
Ja,
guck dir, zieh dir mal hier mit Amthor zum Beispiel rein. Gab's doch, gab diese Affäre. So, was hat er gemacht? So ein bisschen Lobbyarbeit, ne? Aber halt so für seine Firma halt.
Ja, Lobbyarbeit gemacht und ist halt bei heute nicht bekannt irgendwie, wofür er Geld bekommen hat.
Genau, aber das Ding ist, er ist definitiv nicht der Einzige. Einfach nur, wofür er ein Beispiel ist, dass du selbst, guck mal, wie alt ist der?
27?
Mega. Dass du, sobald du drin bist in dem Ding, schon in so ein Ding reinverwickelt wirst.
Ja, nee, da würde ich
dir. Oder dich verwickeln lässt sozusagen, oder, ja. Verwickeln willst.
Ja, guck mal, Cem Özdemir hat, ich weiß, ist glaube ich auch schon 10 Jahre her oder so, der hat Bonusmeilen gesammelt von seinen Geschäftsreisen und hat die dann für private Zwecke verwendet. Das war auch so ein riesengroßer Skandal. Der hat, glaube ich, sein Mandat niedergelegt, irgendwie ist als Vorsitzender der Grünen zurückgetreten. Er hat wirklich Reue gezeigt und arbeitet sich jetzt langsam wieder ins politische Bild zurück. Wobei Philipp Amthor halt wirklich nur auf Instagram halt irgendwie einen Post gemacht hat, wo er irgendwie mit leicht strähnigen Haaren irgendwie und 3 Tagebart in die Kamera guckt und sagt, ich übernehme Verantwortung, ich habe aus den Fehlern gelernt. Aber Bullshit, der ist aus 2 Untersuchungsausschüssen zurückgetreten, ansonsten ist ein Scheiß passiert.
Ja, wobei, okay, aber zieh dir jetzt mal Anton Hofreiter rein. Ne, der Typ hatte irgendwie eine Wohnung, die er nirgendwo angegeben hat, eine extra, eine zweite Wohnung, die er nirgendwo angegeben hat, für die er keine GEZ gezahlt hat und so ein Shit.
Anton Hofreiter müsste allein aus frisurtechnischen Gründen,
das ist sowieso alles. Ich fühle mich jedes Mal von ihm angeschrien, wenn ich den irgendwo sehe, Alter.
Es ist krass, wie unsympathisch ein Mensch
ist. Ja, mega unsympathisch. Meine Fresse, Mann. Anton. Ich will gar nicht, aber mir persönlich, Alter, ist er hart unsympathisch.
Ja, ich mag ihn auch nicht.
Das ist krass, ne? Das ist echt krass.
Andreas Kalwitz, seines Zeichens Heinrich Himmler Cosplayer, wurde jetzt aus der AfD ausgeschlossen gestern, vorgestern.
Echt, ja, ist es aber gut, Alter. Ja, wen juckt das? Die machen, guck mal, AfD, die machen auch dann ihr eigenes. Guck mal, Krise ist das Beste, was den etablierten Parteien passieren konnte. Super korrekt.
Ja, weil die halt zeigen, dass sie halt auch Lösungsansätze haben.
Lösungsansätze, vor allem, du siehst dann, dass die AfD keine Lösungsansätze hat. Ja, die AfD das ist halt das
Thema. Halt bis heute nicht besetzen, ne? Also die finden halt de facto in den Medien gerade nicht statt.
Ja, vor allem, was willst du, pass auf, das Problem ist, normalerweise, was macht die AfD? Die sagt ja zu allem, was passiert, dann immer das Gegenteil. Also, ne, sagen die zum Beispiel, Grenzen gehen auf, sagen die, macht die Grenzen zu. Ne, weißt du, so ein Kram. Wir wollen in die EU rein, nein, wir müssen aus der EU raus. Ja. So, bei den Hauptthemen, das ist ja so quasi deren Stick so, ne, oder deren so, wie soll ich sagen, deren System so quasi, dass die immer so ein bisschen gegen den Strich und sagen, hey, wir machen das, was die etablierten Parteien nicht machen, wir sind eine richtige Opposition sozusagen, ne? Und das ist auch okay, aber bei so einem Plan, wo du quasi in Action also schnell handeln musst und Entscheidungen treffen musst und jegliche Entscheidung, wenn du quasi sagst, pass auf, mach das so und so, und vieles wird quasi noch in Deutschland auf nicht bundesweit geregelt, sondern regional. Die könnten sozusagen Landessache, genau, die könnten viel machen. Also theoretisch, ja, die können, also bei sich, die haben viel, nicht viel Positives, guck mal, also die könnten theoretisch auch Positives machen. Aber was ich meine ist, die sind ja in mehreren Landtagen sozusagen, haben die eine Mehrheit, glaube ich, irgendwie in Sachsen oder so. Haben die da nicht eine Mehrheit?
Die sind nicht in Regierungsverhandlungen auf jeden Fall.
Haben also, die sind in Thüringen?
In vielen Landtagen sind die.
Ja, aber auf regional.
Sind die größte Oppositionspartei. Aber die,
AfD, aber die haben. Parlament, haben die nirgendwo in Deutschland, wo die irgendwie was bewegen können? Nein. Echt nicht? Gar nichts?
Nein, Gott sei Dank.
Okay, weil das wäre nämlich eine Bewährungsprobe, wo die dann sagen könnten: Pass auf, weil viele von diesen Corona-Maßnahmen wird ja auch oft regional sozusagen geregelt. Und dann sagen die, pass auf, ey, dann wirst du sehen, wie gut oder wie schlecht die sind sozusagen, ne, in ihrer Handlung.
Das ist einfach für gefährlich, irgendwie Nazis das Spiel zu überlassen und dann sagen zu können, na, Nazis lösen keine Probleme, surprise, surprise. Ich glaube, die Scheiße hatten wir schon mal vor 80 Jahren und gemerkt, ah, es läuft nicht so richtig.
Ja, gut, das ist aber, ich weiß nicht, ob du das 1:1 so wir sind in den gleichen Jahren so.
Ey, ohne Witz, ich finde, das sind geistige Brandstifter, die haben keine Lösung, die spalten. Ich glaube, wir müssen nicht diskutieren.
Nein, das kommt, genau, ja, natürlich. Ich bin auch nicht mit deren politischen Meinung übereins. Aber ich sag mal so, ich bin schon für ein System in einem Land, wo du quasi eine politische Freiheit hast. Das unterscheidet uns ja von den Nazis, ja, ne? Das unterscheidet
ja. Wir müssen die aushalten.
Eine gute Demokratie muss das aushalten können, auf jeden Fall. Man muss auch dazu sagen, wenn du mal objektiv bist, dass Deutschland eigentlich. Mann, Alter, ich wusste nicht, seit wann sind wir ein Politik-Podcast geworden, Alter.
Mega weirde Folge.
Ja, Mann, aber egal, ich ziehen wir durch.
Nach der Krankheitsfolge kommt jetzt die politische Folge.
Meine Fresse. Ja, okay. Auf jeden Fall, was aber Fakt ist, das sind.
Folgentitel heißt Anton Hofreiter sieht scheiße aus.
Sieht scheiße. Allegedly. So, was ja auch Fakt ist, dass quasi alle Parteienlandschaften innerhalb der EU. Und innerhalb Europas schon seit längerem so auch rechte Tendenzen hatten. Hm. Ja? Und Deutschland ist in dem Sinne eher ein Nachzügler. So eine Partei wie eine AfD, die bei uns quasi im Parlament ist, ist jetzt zwar für uns neu, aber innerhalb Europas nichts Neues. Das ist quasi das normale Equilibrium, was du rechts hast, hast du links. Ja. Und das ist einfach die normale Gauss-Verteilung an politischen Sichtweisen, die du einfach in einem Parlament hast. Ne?
Ja, ich glaube. Ohne irgendeine Ahnung von Politik in der Richtung zu haben, muss man aber auch gucken, welche Themen zum Beispiel Angela Merkel besetzt hat irgendwie die letzten Jahre. Also die hat ja wirklich immer geguckt, irgendwie wo ist ein mehrheitlicher Konsens und wie kann ich den für meine Partei proklamieren. Also ob das irgendwie Energiewende ist, ob das halt irgendwie Sozialreformen sind. Also keine Ahnung, also mir fällt zum Beispiel jetzt keine Sozialreform ein, wo die SPD nicht dran beteiligt war, aber das wird der Kanzlerin und der CDU halt gut geschrieben. Damit verliest du aber auch ganz viele konservative Wähler. Und natürlich gründen die dann irgendwann eine neue Partei. Und die Partei unter Lucke, die sich halt nicht klar von den nationalkonservativen Nazi-Missgeburten halt abgegrenzt hat, die wurde halt von denen dann überrannt. Also am Anfang war das ja eine eurokritische Partei.
Überrannt oder übernommen einfach? Ich weiß nicht, ob die nicht. Ich kann halt auch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob die von innen kam. Wann ist die eine dazu gekommen? Ne, es macht schon einen Unterschied. Zum Beispiel, ich würde Bernd Lucke würde ich jetzt zum Beispiel keinen rechten Hintergrund oder so zuweisen. Nicht. Das ist gar nicht mein Eindruck. Ja. Und ich weiß halt nicht, inwieweit er darüber Kontrolle hatte, dass das passiert ist. Ja, also
ich habe halt einfach gesehen, dass da halt ein großes Spektrum ist, was halt potenzielle Wählerstimmen sind, und hat die halt legitimiert oder hat die halt in Kauf genommen. Und dass diese Kräfte halt sich radikalisieren und stärker werden und mittlerweile die Partei übernehmen, weil ich finde auch, dass Kalbitz da jetzt rausgeworfen wurde, ist ein abgekartetes Spiel.
Also ja, die machen da. Halt das eine ist das Spiel nach außen, das andere ist das Spiel nach innen, ne, bei sich selber,
die
klar.
Die haben super krasse Flügelkämpfe, ne? Also ich bin gespannt, wie lange Jörg Meuthen noch durchhält. Also für den ist das jetzt auf jeden Fall ein Gewinn, aber ich bin gespannt, was beim nächsten Bundesparteitag passiert.
Ja. Aber die Frage ist, klar. Aber ich glaube halt, der Zug von Merkel nach innen, das ist halt das, was der SPD halt Schwierigkeiten macht. Also zur Mitte hin, meine ich. Mhm. Merkel, überleg mal, wie, ich frage mich, ob das halt mit Helmut Kohl oder so überhaupt möglich gewesen wäre. Er steht halt eher für ein ganz anderes Bild der CDU als Merkel. Wie krass Merkel halt diese mittlere Position, muss man auch mal überlegen, was das für eine Drehung war. Ich bin zwar der Meinung, dass die Hartz-Reform von Gerhard Schröder wichtig waren, für das wirtschaftliche Fortbestehen sozusagen der Bundesrepublik Deutschland, weil ich glaube, das wäre auf Dauer so gar nicht möglich gewesen, einfach flexibel genug zu sein. Ja, aber das ist eine Meinung. Aber er ist quasi in die andere Richtung gegangen, als was eigentlich für die SPD stand, sage ich mal,
ursprünglich. Ja, der war durch ein konservativer Kanzler, ne?
Also ich glaube, in dem Fall, er hat sich einfach, also das meiner Meinung nach, hat er sich halt fürs Land entschieden, als er für seine Partei.
Ja, gut, aber wenn man sich Gerd Schröder mit Juso reden nochmal anhört, der halt irgendwie den demokratischen Sozialismus halt fordert und dann halt irgendwie 20 Jahre später der Boss, der Genosse der Bosse zu werden, irgendwie, also der sich halt nicht für Arbeitnehmer, sondern vor allem für Arbeitgeber eingesetzt hat, dann würde ich schon eher sagen, dass es eine konservativere Haltung ist als zum Beispiel Angela Merkel, die für mich eher eine sozialdemokratische
Haltung. Ja, aber das ist jetzt halt die Frage. Wenn du die Zeit, in der Gerhard Schröder übernommen hat, da war halt eine ziemlich hohe Arbeitslosigkeit. Die EU war geöffnet, das heißt, du hattest einen starken Influx sozusagen auch von Arbeitskräften, die günstiger waren, beziehungsweise war das die Befürchtung, dass du dann quasi so eine Welle an günstigen Arbeitskräften aus dem Osten hast sozusagen und dass dann sozusagen auch schon die höheren Sozialleistungen, das, was der Arbeitgeber leisten muss, dann Unternehmen halt nicht mehr konkurrenzfähig macht. Und man muss auch dazu sagen, noch der Unterschied halt, dass das Arbeitslosensystem, was zu der Zeit existiert hat, also vor den Reformen, war eher darauf ausgelegt, weil es halt auch eine geringe Arbeitslosigkeit gab, in der Zeit, wo es entstanden ist, dass du den Leuten, die während ihrer Arbeit, sage ich mal, während ihrer Arbeitszeit einen gewissen Lebensstandard sich erarbeitet haben, dass die den danach halten können. Das war das Ziel. Dass wenn du deine Arbeit verlierst, so ein bisschen wie so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, so in dem Sinne, ne? Dass wenn du deine Arbeit verlierst, was passieren kann, dass der Staat dir hilft, deinen Lebensstandard so lange wie möglich zu halten. Es gab nicht die Zielsetzung, dass du möglichst schnell wieder in den Job kommst oder was auch immer. Und das war halt dieser große Switch, der dann halt passiert ist in den Hartz-Reformen. Kann darüber streiten, wie erfolgreich das war?
Vor allem fehlt mir, glaube ich, jetzt einfach an dem Punkt die Expertise, das Verständnis, um da jetzt noch weiterzugehen. Aber mit Lebensstandard halten kann ich hier grandios überleiten in unsere nächste Rubrik. Anton, ich habe es erfolgreich geschafft, mich vor 20 Liegestützen zu drücken. jetzt kommt unser allererster Einspieler. Meine Lieben, das sind die nächsten Termine von Anton Knaus.
Anton Knaus könnt ihr bestaunen am 7.8. bei Moin HH in Hamburg sowie am 8.8. Am 19.8. bei Kunst gegen Bares in Kornali-Münster, am 20.8. Kunst gegen Bares in Übach-Parlenberg, am 21.8. ebenso Kunst gegen Bares in Niederzier. Am 22.8. ist Anton wieder bei Moin Haha sowie am 18.9. und am 19.9. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer auf Instagram und Facebook.
So, und da sind wir wieder. Ja, hat die Leonie gut gemacht, wa?
Ja.
Shoutout an Leonie Lander, das sind deine aktuellen Termine. Ja, ich musste mal von dieser politischen Schiene jetzt mit dir runterkommen.
Ja, klar, das ist halt mega, das steht hier, weißt du, man sagt ja so, man soll keinen Smalltalk über Politik machen zum Beispiel.
Doch, voll.
So ein bisschen. Ich weiß nicht, das ist, ich kann mit anderer Leute Meinung leben so.
Ne? Alle erschießen. Oh Mann, ey. Ja, krass, Alter. Wir haben uns da mal reinmanövriert.
Ich wollte eigentlich nur über Wrestling heute reden. Aber
ja, dann lass uns doch über Wrestling reden. AEW, du hast diese Woche was gesehen, ich habe diese Woche nichts gesehen.
Ja, ich hatte...
Was hast du gesehen? Komm, tell me.
Nein, ich habe ja gesagt, was ich gesehen habe, aber ich will sagen, was mir aufgefallen ist. Das war mir vorher nicht so bewusst, wie krass der Unterhaltungswert ist von Wrestling im Vergleich zu anderen Sachen, wie das krass gesteuert ist im Vergleich zum Beispiel zur UFC. Genau. Eine Frage ist dir, das musst du, weil das weißt du besser als ich. Da gab es diesen einen Einspieler von AEW vom 22. Mit Lance Archer, wo er so quasi in so einer Tiefgarage erst lang ging, dann interviewt wurde und dann in so eine Umkleide läuft, wo andere Wrestler sind und Stuff so.
Ja.
Und er mäht die Leute da halt um. Und das wurde so gedreht wie so ein One-Shot. Also quasi wie so eine Kamera, die dem folgt und ohne Schnitte, ohne nix. Und dann ist da halt so eine Action-Szene, ne? Wie er die Leute da so ein bisschen auseinander nimmt und noch ein bisschen was zu sagen.
Das ist nur für unsere Zuschauer oder Zuhörer, die nicht so wrestling-affin sind, wie wir das sind. Lance Archer ist ein 2,10 Meter großer Berg aus Fleisch,
Fleisch,
und
ja, Mann.
Fleisch und Muskeln.
Und Schweiß.
Und Schweiß mit so 3-4 Dreads irgendwie auf der Mitte seines Kopfes.
Ja, neben ihm lief sogar immer so ein Typ, sah so ein bisschen aus wie so eine Vaterfigur.
sein Manager.
Ist das sein Manager? Der sieht aus wie so ein Papa. Und das ist so ein...
Hey, ist das nicht Jack the Snake Roberts?
Das ist gut möglich. Ich dachte, der kommt mir mega bekannt vor. Aber der hat halt so ein Papi-Outfit an.
Nee.
Und das Ding ist, weißt du, wie so bei einer Schlägerei, wenn einer so, der eine sagt zum anderen Spasti und dann gibt's immer so einen dritten Typ, hey, hast du gehört, was er zu dir gesagt hat? Lässt du dir das bieten? Ja, und dann stachelt er den so an. Und der Jax ist der Manager, stachelt den an. Und weil der Reporter kommt so zu dem hin und fragt den, hey, wie bla 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 irgendwas. Und dann sagt er, hast du gehört? Er hat gesagt, bla 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 irgendwas.
Das ist so geil, weil...
Dann ist er komplett ausgerastet, läuft in die Umkleide und mäht halt die Leute so nieder.
Das ist so nice an AEW, weil das, was ich so ein bisschen an der WWE vermisst habe über die letzten Jahre ist, dass sie halt wirklich Charaktere zeichnen, die halt teilweise so drüber sind, dass es halt pure Unterhaltung ist. Also ich habe das mal ganz am Anfang gesagt, als wir die ersten Folgen aufgenommen haben, so, wenn Wrestling cheesy ist, so, dann ist es das Cringigste, was du irgendwie gucken kannst, irgendwie so generell. Aber wenn es gut ist, so, dann kannst du dich halt drin verlieren und dann macht es halt einfach nur Spaß. Und Lance Archer ist ein Charakter, der mich da komplett abholt. Und
zieh durch,
weil,
ne?
Also der sieht halt auch schon, also googelt mal Lance Archer. Lance mit C, ne? Nicht wie Markus Lanz.
Ja, und meine Frage, die ich an dich habe,
ja.
War das schon immer, oder seit wann ist es so, dass die quasi auch solche One-Shot-Aufnahmen haben, wo die wirklich so choreografierte Szenen komplett durchziehen in einem Rutsch? Weil sonst kannte ich immer halt nur vom Wrestling, von WWE kannte ich immer nur, da sind zwei Typen oder ein Typ, der ins Mikro schreit,
ja.
Siehst du so einen Schnitt irgendwie von hinten, so in der Totalen, ist das die Totale? Nee, hier Hüftschaft oder so, ne, wo quasi dann so ne, schreit da rein, ich habe wahrscheinlich Scheiße gelacht, nicht total, und dann ist quasi Schnitt zur Antwort, aber dass die quasi solche Szenen und so visuell so stark arbeiten.
Das hat so vor ein paar Jahren so richtig intensiv angefangen, als Matt Hardy damals bei Impact Wrestling angefangen hat, sich selbst so eine Art Psychose aufzuerlegen, so als der Auserwählte, der Gebrochene. Und der hat halt aus seinem Garten raus irgendwie so krasse Sachen gefilmt, halt auch so mit Drohnen. Also das Ganze wurde wesentlich cinematischer. Und hat ihn als Wrestler in seinem Spätherbst nochmal einen zweiten Frühling zurückkatapultiert. Bis heute. Und jetzt in Corona-Zeiten, in Zeiten von Corona, haben die Produzenten oder die Producer bei den jeweiligen Shows
nochmal mehr Gas gegeben, ne?
Nochmal mehr Gas gegeben.
Auf jeden.
Du musst halt kreativ werden, weil, guck mal, WWE, ich hab's angesprochen, so, die verlieren halt jede Woche irgendwie Zuschauer im 100.000er-Bereich.
Genau, das wäre auch meine Frage. Also Corona hat das definitiv nochmal forciert, ne? Weil ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass die da echt einen Sprung gemacht haben im Vergleich zu dem, was ich vorher gesehen habe.
Dadurch, dass sie halt irgendwie Sendezeit füllen müssen, die haben ja alle TV-Verträge, die sie einhalten müssen, weil sie ansonsten bankrott gehen, erfordert halt eben auch ungewöhnliche Zeiten, erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, und das ist halt eine davon. Und AEW macht das genial, also auch dieses Stadium-Match, ne, wo Hangman Page irgendwie auf diesem Pferd einreitet, aber den Weg ins Stadion nicht findet und dann irgendwie das Catering erstmal umhaut, hin zu Lance Archer oder Chris Jericho, der halt auf einmal gegen eine Drohne kämpft, also Wrestling hat gerade wahnsinnig viel mit Comicbuch zu tun und also ich kann da sehr gut.
Auf jeden Fall, vor allem auch die Titel, die Namen sind die Titel, das habe ich erst gecheckt, als ich jetzt.
Die Namen sind die Titel?
Ja, pass auf, ich zähle dir, das ist so lustig, ich habe mich so bepisst, Mann, bis zum geht nicht mehr. Das zum ersten, Alter, ich dachte, wie krass ist das denn, dass die kein Publikum haben? Publikum macht halt mega viel aus.
Ja, ja.
Spielen die Lacher und den ganzen Stadionton spielen die ein, ne, oder?
Ja, mittlerweile schon.
Ja, ja, okay.
Vor ein paar Wochen war das noch anders, mittlerweile schon. Und vor allem der Locker-Room, der sowieso bei den Tapings vor Ort sein muss, der sitzt halt auch in der Crowd, ne?
Ja, okay. Alles klar, weil das war so das Ding, ich habe so das erste Match halt, was ich gesehen habe halt am 22., das war hier, Dingsens, das war Eddie Kingston gegen,
ja, Mann, Eddie fucking Kingston.
Ja, genau, Eddie Kingston gegen, und jetzt kommt The American Nightmare Cody.
Rhodes.
So, ja, und das Ding ist, als das Match anfing, und das, ich dachte, was ist das für ein Scheißname, The American Nightmare?
Ja,
ja, der ist auch so aufgezogen, wie so ein Superheld, sieht er ein bisschen aus, mit so einer American-Flagge, Halstattoo.
Das sieht so cringy,
genau, mega cringy. Genau, so.
So ein cooler Typ eigentlich.
Eigentlich schon, ne?
Voll kaputt gemacht.
Richtig, so. Und Eddie Kingston, bevor er halt ins Match geht, der kommt halt raus und er macht so seine Ansprache. Und seine Story, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er so richtig arm war und dass er sich von ganz unten, so von den Straßen, so quasi hochgearbeitet hat.
Genau, du würdest keinen Tag.
Keinen Tag, genau.
Aber ich jeden in deinem.
Genau. Und dann ist ja quasi, wenn du sagst, so in den USA, so American Dream, so von Rags to Riches. Wer quasi. Also er hat sich so hochgearbeitet, dann gewinnt er das Match und alles so.
Ja.
Und dann, als er verloren hat, habe ich gedacht, ja, The American Nightmare.
Ja, ich glaube, sein Dad, Dusty Rhodes ist ja The American Dream gewesen. Und ich glaube, das ist eine Anspielung auf seinen Vater.
Ah, okay, nicht quasi, weil er den armen Typen kaputt gemacht hat, weil er gewonnen hat. Und dass er statt American Dream, dass er durch... Ja, ja, natürlich hat er ewig, aber einfach so vom Storytelling finde ich den geil, dass er quasi gegen so einen Underdog, dass der Typ, der nicht der Underdog ist, auch gewinnt.
Ja, es geht um ihn zu integrieren.
Irgendwie. Genau, und dann sagen die, ja, Mann, Digga, American Nightmare, mein Freund. Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher.
Tschüboing.
Genau.
Vor allem Eddie Kingston, der kriegt so einen geilen Spagat hin, weil ich finde, der sieht halt auch aus wie so ein richtiger Beef-Junkie.
Auf jeden.
Aber, ist, glaube ich, ein super cleaner Typ auf jeden Fall. Also muss ja sein, irgendwie im Sport, wenn nicht gerade Jeff Hardy heißt. Aber finde ich richtig gut, wie die den inszenieren. Gibt dem Ganzen auf jeden Fall ein bisschen Schwung.
Ich habe mir das Match, ich weiß nicht, du hast das Match ja auch gesehen, ne?
Ich habe die Zusammenfassung gesehen bei YouTube. Ich habe diese Woche so gut wie gar nichts gesehen. Ich habe nur gearbeitet.
Okay. Das Match, das fing ganz cool an. Die Ansage war geil. Und dann, als die aufeinander getroffen sind, dachte ich, okay, gut. Ich muss dazu sagen, ich habe mehr japanisches Wrestling geguckt. Und dann,
diese Woche?
Allgemein.
Okay.
Und dann habe ich so gesagt, vielleicht gebe ich mir doch lieber so schönes Deathmatch aus den 90ern, irgendwie der Tod der 1000 Neonröhren oder so ein Shit, weißt du? Und gerade als ich so wegseppen wollte, weil das Match so ein bisschen hin und her, und dann so dachte ich, okay, dann hat Eddie Kingston genau das Richtige gemacht, einen Sack Reißzwecken einfach rausgeholt. Und ich dachte, das ist das, was ich will, Blut und Entertainment! Und dann hat er die rausgebaut und dann hat er, ich weiß nicht, ist das ein... Wie nennst du das, wenn du einen Wrestler, er steht mit dem Rücken, warte, er, sein Kopf zeigt nach unten.
Tombstone oder ein Piledriver meinst du?
Nee, sein Kopf zeigt nach unten, du hebst so ein Hihachi-Slam quasi, wenn du Tekken spielst. Du schmeißt, du hast den so quasi und dann drückst du den so auf den Boden.
Anton 69 mir ja gerade die Move vor.
Ja, genau. Auf jeden Fall slammt er den da voll mit dem Rücken gegen die Reißzwecken. Das fand ich schon gut, dachte, ja, so, nice, Mann.
Suplex,
ja. Also ich kenn die Moves nicht beim Namen leider noch nicht.
Ich bin auch echt schlecht geworden. Früher wusste ich das alles, so wie, keine Ahnung, so Harry Potter Zaubersprüche. Ohne Witz, ich dachte mir, das wäre früher mein Traumberuf, Wrestling-Matches zu kommentieren.
Ja, das
wenn ich DSF geguckt habe, weil, ey, ohne Witz, das ist voll der Affront, aber irgendwie, ich konnte deutsche Kommentatoren nie so richtig ab. Und hab dann immer Ton ausgemacht und selber synchronisiert.
Das hätte ich hab das angeguckt und ich hab gedacht, das wäre eigentlich mega geil, wenn wir Wrestling-Matches kommentieren würden.
Oh, wollen wir das mal machen?
Das müssen wir machen, aber wir kommentieren die nicht so wie die Wrestling-Kommentatoren, die kommentieren.
Sondern so wie wir die kommentieren.
Sondern so wie, also quasi, wo du wirklich darüber redest, was wirklich passt. Zum Beispiel, da gab es so ein Match, die hast du ja gesehen, hier Young Bucks gegen, ich glaube, The Butcher und irgendwie Blade. Sind die ein festes Tag-Team? Butcher und Blade?
Butcher und Blade, ja.
Okay.
Also jetzt im Zuge von AEW zusammengewürfelt worden, aber gute Kombi, finde ich.
Hammer. Also wer die nicht kennt, die Young Bucks sehen aus wie so Chubby Hippies.
Ja.
Wie so zwei Chubby Hippies und die hier Butcher und Blade, wie der Name sagt, klingen so wie so Bösewichte aus einem Guy Ritchie-Film so ein bisschen.
Ja,
sehen die auch aus, weißt du? Die
sehen so ein bisschen aus wie irgendwas so, so Steampunk, Karneval, Guy Ritchie böse.
Genau. Und das waren,
aber geil, die sind cool. Auch schon wieder so over the top.
Aber geil, Mann. Aber die ziehen das voll cool durch. Und das war ein geiler Move. Und die hatten so einen Move. Und zum Beispiel, jetzt komme ich zum Kommentar, wie wir das kommentieren würden. Normalerweise, wenn jetzt irgendwie eine geile Aktion passiert, würde der Typ sagen, oh nein. Und dann würden die voll auslassen und sagen, ne. Aber, aber was ich viel interessanter finde, wie die zum Beispiel so Überraschungsmomente ins Wrestling integrieren.
Ja.
Zum Beispiel, The Young Buck.
Bucks.
Oder einer hatte den anderen quasi in so einem Griff, wo die Beine in die Luft zeigen und der Oberkörper ist am Oberkörper quasi. Und wo du denkst, dass er dann mit ihm so quasi nach hinten fällt.
Ah ja.
Mhm. Ne? Aber dann, statt nach hinten zu fallen, schmeißt er den auf die Seile. Also quasi nach vorne, auf the Top Row. Geboom, genau.
Okay.
Und das war mega cool, das war voll der Überraschungsmoment. Und solche Momente hatten die da die ganze Zeit solche Wechsel gehabt, wo die quasi das Momentum gewechselt haben.
Ich finde, die sind einfach, was Tag Team Wrestling angeht, finde ich, ist AEW auf jeden Fall in einer richtigen Ausnahmesituation. Ey, leider haben die Gallows und Anderson nicht verpflichtet, die gehen jetzt zu Impact Wrestling. Richtig, richtig schade. Ich würde gerne wissen, was sie da an Kohle kriegen. Das sind die vom Bullet Club, die mit AJ Styles unterwegs waren in der WWE. Oh mein Gott, ist das nerdig gerade hier.
Aber aber guck mal,
um das zu Ende zu bringen, die Tag Team Division ist nirgendwo so stark wie da, weil
wie in LW.
Grandiose Architekten sind, irgendwie, wie du halt ein spannendes Match inszenierst.
Mega, vor allem, wer das Match nicht gesehen hat, wahrscheinlich kann man ja was verpasst. Das Ding ist, es fängt nicht an in einem Ring. Irgendwie so die Young Bucks, weißt du,
das fängt in der Umkleide
an. Nein, nicht in der Umkleide. Das Ding ist, die gehen, die Young Bucks quasi,
ja.
Also das Match beginnt damit, dass die Young Bucks, du siehst so zwei Hippies quasi, zwei Chubby Hippies, laufen im Gang oben ohne in so einen Gang rein, kommen in so eine Küche, wo The Butcher, also so ein übelst muskulöser Typ mit so Körpertattoos, sieht so aus, wie so, hat so eine Frisur wie so ein Massenmörder, weißt du, so halbglatt sitzt, also oben zwar so auf dem Kopf keine Haare, nur so an den Seiten, so wie Gildo Horn und dann halt noch lang lassen, so, weißt du, und dann hat er noch so einen Schein, die sehen so fies aus, Mann, die Typen sehen echt fies aus. Auf jeden Fall kommen die da rein und die Typen ballern gerade so ein Stück Fleisch und einer der Young Bucks, Alter, startet dann einfach so einen Dropkick über den Tisch einfach, weißt du, stumpf. Vor allem, ich hab gedacht, wenn ich das Match irgendwie betiteln könnte, würde ich das Titel irgendwie so nennen, irgendwo liegt immer noch ein Tisch zum Schlagen rum.
Ja, klar,
die holen von überall Tisch. Auf jeden Fall, die kämpfen und die kämpfen nicht im Ring und dann kommen die, was so aussieht, ein bisschen wie so eine Flughafen-Szenerie, aber es ist irgendwie einfach nur so ein Laderaum, wo es dann nachher so eine Treppe hochgeht.
Mhm.
Also wie so ein, das ist gemacht wie so ein One-Shot-Film einfach.
Ja,
eine Szene ist halt mega lang,
ja.
Und die ganze Zeit kämpfen die und das ist auch mega entertaining rübergebracht. Gerade wenn du denkst, okay, du baust gerade ein bisschen mit der Aufmerksamkeit ab, twisten die wieder irgendwas.
Ja, die haben dich, also du kannst das nicht, du kannst so ein Match oder so einen kleinen Film nicht gucken und nebenbei am Handy sein.
Das nee.
Verpasst du was.
Genau,
ja.
Weil du verpasst, und diese, das ist, und da merkst du auch.
Du kannst ja wirklich abschalten. Also wie gesagt, ich wiederhole mich, aber das, dieses Produkt, ich liebe es, dieses Produkt gerade zu konsumieren.
Ja, ne?
Ja.
Ich dachte, du flaust ab mit dem Interesse.
Ja, ich flau auch ab mit dem Interesse im Sinne von, dass ich gerade nicht so viel gucke, wie ich eigentlich möchte, aber
Wer bin ich denn? Auf jeden Fall, wie, wenn ihr das seht, das Match am Anfang, dann denkt ihr, diese chubby Hippies, die können nichts. Vor allem, das sieht auch mega unrealistisch aus. Weißt du, zwei chubby Hippies kommen in so eine schlechter Küche und nehmen die heftigsten, wollen da die heftigsten Gegner auseinander. Vor allem nicht die Gangster sind die, die pöbeln, sondern die, hey, na ihr Loser. Und du denkst, fuck. Und das Ding ist, dass, du denkst, okay, was haben die zwei Jungs im Wrestling verloren? Und du checkst, was die im Wrestling verloren haben, wenn du siehst, wie kreativ die sind. Wie einfach, wie so neue Sachen, wo du denkst, die machen, die denken so zwei Schritte voraus in ihren Moves.
Ja, guck mal, die waren halt einfach so gefrustet irgendwie von der ganzen Situation, dass die halt nicht ihr kreatives Schaffen halt irgendwie in diesem Zirkus halt zur Schau bringen können, dass die halt gesagt haben, wir gründen jetzt eine eigene Promotion. Ne? Also wir reden hier über Milliarden Dollar.
Ja,
so, die sind das Beste, was Wrestling passieren konnte in den letzten...
Genau, also damit ihr wisst, was ich meine, zieht euch einfach auf YouTube, gibt's das Match 100%, ich zieht euch mal einfach das Match ein, Young Bucks, genau, Young Bucks gegen The Butcher und Blade, und achtet mal einfach, also was ich mit Kreativität meine, ist jeder Moment, wo irgendwas passiert, was du gerade nicht erwartet hast.
Ja, ne? Es ist ein bisschen wie Comedy, ne, links andeuten,
rechts, genau, das ist das Ding, und das ist immer, das ist, was Kreativität angeht. Und das kann Sachen beinhalten, nicht nur Moves, sondern auch Timing-Sachen.
Ja, oder Storytelling, ne? Wie inszeniere ich einen Charakter über 4 Minuten? Was ist seine Geschichte, ne? Wie kommt der in ein Match rein und wie geht der aus dem Match raus? Weil dieses Booking bei WWE, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt haben wir zum Beispiel Matt Riddle aus einer Entwicklungsliga geholt und der hat halt direkt seinen ersten Kampf verloren, wo ich auch dachte so, Mann, wie willst du denn zukünftige Stars aufbauen, wenn du denen halt nicht die Möglichkeit gibst, halt auch wichtige Siege zu haben? Mhm. Bei der AEW, die haben so ein Ranking-System, aber letztlich sind die halt penibelst darauf bedacht, Charaktere zu formen, Charaktere weiterzutragen und die halt authentisch zu inszenieren im absurden Rahmen
vom Wrestling.
Jetzt, wo wir dieses Match empfohlen haben, Anton, hast du noch was zu empfehlen? Corona-bedingten Laden, der es verdient hat, mal ausgecheckt zu werden.
Oh ja, Mann, auf jeden Fall. Es gibt, das Ding ist, ich muss dazu sagen, ich hatte mal einen Auftritt im Quatsch Comedy Club in Berlin.
Ach was?
Ja, das war so ein Wettbewerb einfach, ne, wo ich teilgenommen habe. So Newcomer-Spot habe ich bekommen.
Ah, okay, cool.
Ich habe hart abgelost. Ich habe mein Ding schlecht. Du hast genau 6 Minuten, danach geht die Musik los. Aber auf jeden Fall, das ist scheißegal. Bevor ich reingegangen bin in den Quatsch Comedy Club, ich war ein bisschen aufgeregt und bin so ein bisschen um die Gegend dort rumgelaufen. Ja. Und ich dachte, hey, schnappst dir einen Tee? Und der einzige Laden, den ich dort gesehen habe, war ein Inder.
Okay.
Und ich gehe zu diesem Inder und das war der widerlichste Inder oder überhaupt das widerlichste Restaurant, was ich je gesehen habe. Alle Dünnpfiff-Geschichten, die du je in deinem Leben gehört hast, wenn du in das Lokal reingehst, dann denkst du dir, fuck, I know why. Mhm. Weißt du, denkst du, Mann, was ist los mit euch? Weißt du, denkst du, scheiße. Und seitdem habe ich irgendwie, oder ich habe auch davor, habe ich nicht viel mit indischer Küche zu tun gehabt, aber das war so für mich ein No-Go. Ich habe gesagt, keine indische Küche für mich. Ja, weißt du, okay. Ich meine?
In dem Laden willst du jetzt Props?
Nein. Und jetzt waren wir in Hamburg in einem Laden, meine Frau wollte da unbedingt hin, der heißt Authentica.
Okay.
Also wie authentisch und dann aber danach Tika, T-I-K-K-A. Also A-U-T-H-E-N, T-I-K-K-A. Ne?
Google den Shit.
Und das Ding ist, du kommst da rein und du merkst erstmal, okay, du bist in einem indischen Laden. Weil der Geruch der Gewürze ist halt extrem stark. Also du merkst, okay, hier geht ein anderes Spiel ab, so als was in normalen Restaurants abgeht. Das ist indisch so, ne? Und die rühmen sich auch damit, so authentisch zu sein. Und dann haben wir so ein paar Sachen, ich hatte keine Ahnung, was ich bestellen soll, und ich hatte ein paar Vorspeisen bestellt, weil meine Frau noch nachgekommen ist, und das war der fucking Hammer. Ich kann euch das Popcorn empfehlen, das ist nicht das, was ihr denkt, ist kein Popcorn, Mann, geil, und anderen Kram, den ich nicht aussprechen kann. Würde ich euch alles empfehlen, fragt einfach die Bedienung, die wird euch schon sagen, was los ist, sagt, ich habe keine Ahnung, was mit indischem Essen los ist, Vorspeise, Hauptgang, gib ihm.
Um den ekelhaften Radiomoderator zu machen, wow, Anton, ich glaube, das werde ich auch
machen. Ja, aber jetzt das Krasse ist, wann definierst du, wann Essen geil ist, oder wann sagst du, Mann, ich habe hier gegessen, und das ist der scheiß fucking Hammer, das ist erwähnenswert, dass du jemandem anderen davon, das ist nicht ein geiler Döner oder so.
Im Regelfall, wenn es schmeckt, ne?
Ja, aber ich finde, es ist erwähnenswert, wenn du was isst und das Essen bietet dir auch eine Überraschung. Zeigt so Kreativität auf ihre Art und Weise. Mhm. Und dort schon die, schon ich glaube das Vorspeise, war, keine Ahnung, ob es jetzt ein Starter oder Chatter, die haben da Chatter, ich glaube das war ein Chatter, keine Ahnung was, also Chatter so, wo du redest, keine Ahnung, Mann, keine Ahnung, fuck it. Auf jeden Fall, ich habe was gegessen, ja. Ich kann nicht sagen, was es war, aber auf jeden Fall, du isst es und du merkst so eine Schärfe. Und das ist auch schon erstmal eine Kunst, so zu schärfen, dass du nicht so absurd abgeschärft wirst, dass Ende Gelände im Mund ist und alles nur noch nach Styropor schmeckt oder einfach, wo du das gar nicht merkst.
Was ihr gerade nicht sehen könnt, Antons Augen glitzern richtig.
Ja.
Ich glaube, ich habe dich noch nie so leicht
ja.
über irgendwas erzählt.
Weil, pass auf, ich esse das und während ich das esse, denke ich, bist du für ein Spasti-Trottel, dass du wegen einem scheiß Erlebnis auf indische Küche verzichten wolltest. Weil in meinem Mund, was passiert ist, ich esse halt diese Schärfe und die Schärfe habe ich erst jetzt gecheckt, Alter, was Schärfe über. Die Schärfe ist wie so eine Leinwand, die in deinem Mund aufmachen und wo die dann mit anderen Geschmäckern drauf zeichnen. Wow. Das ist absurd. Ich esse also das und ich habe so eine angenehme, warme Schärfe im Mund. Die wird halt immer heftiger, weil du isst halt immer mehr. Aber, und dann kommt auf einmal irgendwoher so ein Pinselstrich Granatapfel so rein. Weißt du, okay, wie ich meine? Und dann hast du so...
Dann ist auf einmal so ein Jackson Pollock bei dir auf der Zunge.
Das ist das Ding, Mann. Und ich dachte, wow, Alter. Fucking shit, wow.
Wie heißt der Laden nochmal?
Authentica. Authentica in Hamburg, bester Inder, bei dem ich war, der zweite Inder, bei dem ich je war. Ich dachte, grandios. Die Leute dort machen ihren Shit ordentlich, seriös. Du weißt, dass es ein gutes Restaurant ist. Weißt du, woran du merkst, dass es ein gutes, authentisches Restaurant ist? Alle Leute, die dorthin gekommen sind, bis auf ein Pärchen, wir waren da relativ früh, das heißt, wir haben den Laden sich füllen sehen halt so, ne? Alle, die gekommen sind, entweder hatten die immer einen Inder dabei, der die hingebracht hat. Das war so quasi eine Gruppe, keine Ahnung, 4 Deutsche und ein Inder und der Inder hat die hingebracht. Oder das waren Deutsche, die ihre indischen Freunde mit einem authentischen Restaurant beeindrucken wollten. Weißt du, das war so der Vibe, der dort abging. Und als dann die Vorspeisen kommen, weißt du, du sitzt am Tisch, du hast schon geil gegessen und dann jeden anderen Tisch, wo was kommt, guckst du, what the fuck, warum haben wir das nicht bestellt? Weißt du, das war schon extrem geil. Okay, und Hammererlebnis. Authentica, in Hamburg natürlich. Ne?
Authentica in Hamburg, check den Laden aus.
Check den aus, indisches Restaurant.
Und zwar hat mich damals mein guter Kumpel Moritz, Grüße an dieser Stelle, hingebracht. Und zwar ist es Doris Deiner, richtiger Hamburger, kennt ihn auf jeden Fall. Der ist im Grindelhof 43, direkt beim Abaton-Kino. Es ist so ein amerikanisches Diner, wie man es irgendwie an jeder Autobahnraststätte in den USA kennt. Rote Ledergarnitur irgendwie, es gibt die ganze Zeit so richtig räudigen Kaffee, so aus so einer großen Kanne, der immer nachgefüllt wird. Dort auf jeden Fall mal den Macho-Burger probieren, 360 Gramm feinstes Rindfleisch, ist eine perverse Angelegenheit, aber man hat auf jeden Fall einen geilen Vibe in dem Laden. Und lustiger Funfact, der Laden wird von 3 Indern betrieben.
Die sind überall, Mann. Guter Köcher, wir machen guter Köcher.
Die indische Qualität.
Geil, Mann.
Guter Laden, Doris Deiner, Grindelhof 43, checkt die Jungs mal aus, kann man vor allem richtig schön verkatert frühstücken gehen, das lohnt sich. Ja, Anton, ey, wir müssen zum Schluss kommen.
Machen wir.
Ich muss zu meinem nächsten Job.
Bam, Alter.
Wir sehen uns wahrscheinlich am Wochenende bei den Open Mics. Termine hat Leonie schön eingesprochen. Wir sehen uns nächste Woche.
Lasst euch drücken. Ja, Mann, eigentlich habt eine gute Zeit, startet die Woche gut. Ja, wünsche euch einen starken Montag, packt es.
Packt es und ist auch morgen schlecht gepackt.
Tschüssikowski.